Ja, ich habe es mir ja zur Angewohnheit gemacht, die angegebenen Predigtexte zu nehmen, sodass ich nicht in die Versuchung gerate, auf Dingen umherzureiten, die mir persönlich auf dem Herzen liegen. Und wir sind heute an diesem Tag wieder mal bei Jeremia gelandet. Man versteht es besser, wenn man die geschichtlichen Zusammenhänge ein bisschen kennt. Die kann ich jetzt nicht in Gänze erklären. Das Volk Israel hat ja immer wieder so Sorgen gehabt, dass sie von Gott abgefallen sind, dass sie nicht gehorcht haben. Und Gott hat ja immer die verschiedensten Propheten geschickt, um sie zu ermahnen, um sie zurückzuholen. Und Jeremia ist einer von diesen. Jeremia hat die ganz undankbare Aufgabe, sein ganzes Leben lang eigentlich immer schlechte Botschaft zu bringen. Wenn ihr nicht umkehrt, passiert das und das. Und das Volk hört nicht. Und dann kommt Nebukadnezar und überrennt das Land und führt die Leute weg und sie kommen in Kriegsgefangenschaft und ein kleiner Überrest bleibt zurück in Israel, Jeremia auch, und er schreibt dem weggeführten Volk, schreibt er im Auftrage Gottes einen Brief. Und um diesen Brief geht es heute, das ist der angegebene Predigtext. Er steht im Jeremia 29, die Verse 1 bis 14. Ich lese uns das. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babylon weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Königsmutter mit den Kämmerern und Oberen in Judäa und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren. Durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemaja, dem Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, so spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo aus ich euch habe wegführen lassen. Ja, es ist schon eine kleine Weile her, ich denke so 4, 6 Wochen, da hatten wir schon mal eine Predigt aus Jeremia. Da ging es um seine Berufung, der weinende Prophet, der immer wieder ermahnen muss. Heute, dieser Text stammt aus der Zeit, als das angekündigte Gericht, jedenfalls ein Teil davon, die Deportation schon passiert ist durch Nebukadnezar. Jeremia hatte es mit ansehen müssen, wie seine Warnungen missachtet wurden und die angekündigten Konsequenzen tatsächlich eintrafen. Und es sollte später sogar noch schlimmer kommen. Aber zwischendurch gibt Gott immer wieder Lichtblicke, Lichtblicke der Hoffnung. Und dieser Brief ist so ein Lichtblick der Hoffnung. Er will Hoffnung wecken und will die Augen, die Gedanken des Volkes auf ihren Gott richten. Für die Anwendung solcher Texte, es ist ja nicht nur Geschichte, für die Anwendung solcher Texte für die Gemeinde heutzutage braucht man einen Verständnisschlüssel, sag ich mal. Den haben wir jetzt unlängst gerade in der Bibelstunde gehabt, diesen Schlüssel. Das ist, müsst ihr zu Hause nachlesen, das ist zu umfänglich. Um es verstehen zu können, muss man erstmal, generell kann man 2. Timotheus 3,16 anwenden, alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist der große Hauptschlüssel, sage ich jetzt mal. Das ist das Grundprinzip. Und dann habe ich im 1. Korinther 10, hatten wir letztens in der Bibelstunde, da ist ein Text, der das noch weiter ausführt, wie man damit umzugehen hat. Da schreibt der Paulus, das müsst ihr euch jetzt mal anhören, da schreibt der Paulus, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen, alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels war aber der Christus. An den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeit gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, der sehe, dass er nicht falle. Diese Dinge sind als Vorbild geschrieben für uns zur Ermahnung. Also man kann an der Geschichte, wer klug ist, lernt aus der Geschichte, denn Geschichte wiederholt sich. Und so, das jetzt ist nicht der Predigtext, das soll nur der Schlüssel sein für das Verständnis, dass man die Dinge des Alten Testamentes anwendet, auch in der heutigen Zeit, weil die Menschen sind die gleichen, damals wie heute. Die Grundprinzipien sind dieselben und dass Gott sich nicht verändert hat, wissen wir auch. Gibt nichts Neues. Jeremia schreibt im Auftrage Gottes seinem Volk in der Verbannung einen Brief. Sie befinden sich in einer sehr misslichen Lage wegen ihres Ungehorsams und ihrer Missachtung des Wortes Gottes. Aus dem Brief geht eindeutig hervor, dass Gott selbst es war, der sie in die Verbannung führte und Nebukadnezar war nur das Werkzeug. Wenn wir den Text genau gehört haben, geht das daraus hervor. Sie befinden sich jetzt, die Weggeführten, getrennt von ihrem verheißenen Land, getrennt vom Heiligtum und damit symbolisch getrennt von ihrem Gott. Und das ist übertragen exakt die Situation der Menschheit heute. Durch die Sünde der ersten Menschen, Adam und Eva, hat die gesamte Menschheit die direkte Gegenwart Gottes und den Aufenthaltsort Paradies verloren. Wir befinden uns in der Verbannung von Gott. Und alle Menschen sind in dieser Verbannung. Damals im Volk Israel, Da haben nicht alle gesündigt. Wir wissen von Daniel und seinen Freunden zum Beispiel, die mussten auch mit in die Verbannung. Es gibt so etwas wie Kollektivstrafe. Auch heute noch wird jeder Mensch, der neu geboren wird, in eine sündige Welt hineingeboren, obwohl er selbst nichts dafür kann. So, Gott schreibt einen Brief und er zeigt einen Ausweg. Wie sollen die Menschen damals und wir heute uns in unserer misslichen Lage verhalten? Es gab in der Vergangenheit die verschiedensten Konzepte dazu. Ich nenne mal ein paar, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Weit verbreitet ist nicht nachdenken und anpassen. Das kann man täglich sehen. Situationen schönreden, umdeuten. Manche wollen sich das Himmelreich verdienen. Manche versuchen es mit Abgrenzung von der Welt, Klöster, Eremiten, Amish People und dergleichen. Es gibt die verschiedensten Konzepte. Gott lässt seinem Volk einen Brief schreiben und zeigt einen Ausweg. Das ist so, als wenn man in totaler Dunkelheit plötzlich ein Licht sieht. Es lässt sich ein gangbarer Weg erkennen, ein Hoffnungsschimmer. Und was schreibt er ihnen denn nun? Also inhaltlich ist dieser Brief in verschiedene Themen gegliedert. Als erstes geht es um das ganz praktische Leben dort in der fremden Umgebung. Sie sollen sich häuslich einrichten. Und sie sollen für ihren Unterhalt sorgen. Und sie bekommen sogar konkrete Anweisung, für den Fortbestand des Volkes auch zahlenmäßig zu sorgen. Das ist eine Anweisung Gottes. Und dann kommt diese Begrenzung auf 70 Jahre. Ich habe mich gefragt, warum 70? Wie kommen die auf 70? Dann ist mir Psalm 90, Vers 10 eingefallen, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergeblich Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Manche kriegen noch einen Zuschlag zu den 80. Also es ist symbolisch eine Lebensspanne gemeint. Wir haben unser Leben auf dieser Welt zu verbringen. Wir sind ja nun mal hier. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag in Deutschland 1960 noch bei 70 Jahren. Heute sind wir dank moderner Medizin und guter Lebensumstände schon bei 81. Und manche drücken den Durchschnitt ganz schön hoch, auch unter uns. Aber ist ja auch schön. Es geht sinnbildlich um unser gesamtes Leben. Wenn jemand Christ wird, wird er ja nicht sofort von Gott abgeholt und kommt ins Paradies. Also er hat sein Leben hier zu verbringen. Und wir dürfen und wir sollen sogar auch an diesem Leben hier teilnehmen. Häuser bauen. Haben einige unter uns ganz praktisch getan oder zumindest um- und ausgebaut. Und auch wir sind immer noch dankbar dafür, dass wir das tun durften und hatten ganz viel Hilfe von Geschwistern, Freunden, Familie. Ein Haus macht einen sesshaft. Das lässt man nicht einfach so stehen und geht mal schnell woanders hin. Das ist zumindest nicht die Regel. Man muss mit der Nachbarschaft klarkommen. Und man nimmt auch selbst Einfluss auf sie. Wir sollen aktiv versuchen, unser Umfeld positiv zu beeinflussen. Das ist eine Aufgabe für uns. Auch wir selbst, wir erleben das zu Hause wirklich sehr, sehr schön, dass wir uns mit den Nachbarn gut vertragen. Das ist ein großer Segen. Das ist Zeit füreinander, ist auch Zeit für Gespräche und Anteilnahme. Also für mich ist auch diese Heimat hier mehr als nur ein Haus, auch Menschen gehören dazu. Dann die Sache mit den Gärten und den Früchten. Ich denke, wir tun der Schrift keine Gewalt an, wenn wir sagen, wir sollen für unseren Unterhalt sorgen und dürfen die Früchte unserer Arbeit auch genießen. Nicht jeder ist Bauer, mancher macht auch andere Sachen, hat aber auch Früchte seiner Arbeit. Auch der Elektriker und der Klempner ne? Oder wie auch immer. Ja, wir sollen Familien gründen, Kinder aufziehen. Aktiv am Leben teilnehmen und unser Umfeld positiv beeinflussen. Wir sollen für die Stadt beten. Wir sollen Licht und Salz sein. Und man kann dann auch diese Wechselwirkung erleben, wenn man selber positiv in seine Umwelt hineinstrahlt, kommt manchmal auch ein bisschen was zurück. Und das lebt sich auch für die Christen schöner. Das sagt der Text eindeutig. Und das ist auch gut so. Im zweiten Teil des Briefes wendet sich Gott durch Jeremia gegen falsche Propheten und Wahrsager. Sowas gab es damals und das wird es bis ans Ende dieser Zeit geben. Wird es immer geben. Und ich habe keine Lust, auf den verschiedenen falschen Möglichkeiten umherzureiten. Ich möchte mal von der positiven Seite daran gehen. Die allerbeste Möglichkeit, Falsches zu erkennen, ist, wenn man das Richtige gut kennt. Wenn man die Bibel kennt, wird man Falsches erkennen. Dazu ein Bibelvers, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die hatten damals Propheten, die haben immer zufrieden verkündet. Alles wird gut, ne? Friede, Friede. Und es ist kein Friede, sagt der Bibeltext. Auch wenn Menschen heute, die in falschen Lebenssituationen sind, gesegnet werden von Pastoren, das ist falsch. Es ist falsch. Ich habe für mich selber mal die Entscheidung getroffen, dass ich der Bibel einfach wirklich wie ein Kind glaube. Auch dann oder gerade dann, wenn ich mit meinem Verstand nicht mit kann. Und davon gibt es ganz viele Stellen, muss ich sagen. Ich verstehe wirklich vieles nicht. Im Prinzip ist die gesamte Heilige Schrift für mich mit dem Verstand nicht fassbar. Ich weiß nicht, warum Gott so gnädig mit uns ist. Ich verstehe ganz vieles nicht. Aber ich glaube es einfach. Und das ist für mich auch überhaupt kein Problem, muss ich sagen. Ich glaube der Bibel einfach, weil Gott selbst durch sie spricht. Er bestimmt, was richtig und was falsch ist. Er bestimmt, was gut und was böse ist. Er bestimmt, wie Gemeinde funktionieren soll. Und er soll die Hoheit über jeden Lebensbereich haben. Und ich will keine andere davon abweichende Meinung haben und schon gar nicht dem entgegen handeln. Und wenn das doch auch immer wieder passiert, dann ist das Sünde und bedarf der Vergebung. Wir beten zu Hause ganz oft darum, dass Gott unser Herz, unser Wollen, unser Denken immer mehr verändert. König David hat das auch getan im Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ganz hinten in der Bibel, in der Offenbarung, da steht das mit dem Hinzutun und mit dem Weglassen. Das ist eigentlich das Hauptkennzeichen für die Irrlehrer damals und heute. Die Bibel hat eine gesamte Botschaft. Sie verkündet Gnade und Liebe Gottes, aber auch Konsequenz. Und nichts davon dürfen wir weglassen. Weder das eine noch das andere. Das ist eine ganz wichtige Richtlinie. Und ich muss mal sagen, ich empfinde es als großen Gewinn und Vorteil, wenn ich der Bibel einfach wie ein Kind glaube. Ich weiß, wenn ich den Herrn Jesus um Vergebung bitte, dann vergibt er mir. Einfach, weil er es gesagt hat. Ich darf seine Verheißungen für mich in Anspruch nehmen. Ich darf mich auf das Himmelreich freuen. Einfach, weil er es gesagt hat. Wir verfolgen auch Nachrichten. Wir wissen nicht, wie das alles so weitergeht mit unserem Land jetzt. Aber ich bin in Gottes Hand und da will ich auch sein. Und er wird uns auch durch alle Schwierigkeiten hindurchführen. Und wir werden eines Tages, so wie wir eben in dem Lied gehört haben, werden wir staunend davor stehen und werden Gott dankbar sein, dass er uns geführt hat. Wie kommt man nun zu dieser Gewissheit, zu dieser Ruhe? In dem Brief steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist der Schlüssel für all die guten Dinge. Gott von ganzem Herzen suchen. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, wie das ganz praktisch geht. Ich will immer genau wissen, wie funktioniert das? Wie sucht man Gott von ganzem Herzen? Viele Menschen suchen Gott heutzutage auf die unterschiedlichsten Weisen. Es gibt Gebetstechniken, Meditation, in sich selbst hineinhorchen, Yoga-Übungen, mystische Dinge und was weiß ich alles. Die Menschen haben die verschiedensten Sachen sich da ausgedacht. Es gibt auch die ganz große Gruppe der Gottesleugner. Die haben den stärksten Glauben von allen, denn Evolutionstheorie und Urknall kann man nur mit ganz starkem Glauben schlucken. Aber die meisten Menschen haben eine Ahnung, dass es doch einen Gott geben muss. Aber die Lösung ist ganz einfach. Gott hat der gesamten Menschheit einen Brief geschrieben. Und unseren Brief heute, der Predigttext, ist ja nur Teil des großen Briefes, Gottes an uns alle. Wenn wir Gott praktisch suchen wollen, können wir mit ganz leichten Dingen anfangen. Wir lesen im Neuen Testament, was Gott von uns möchte. Und wir versuchen dann ernsthaft, danach zu leben. Und wir müssen mit Jesus reden, immerzu. Die Schrift sagt, betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass man kopflos durch die Welt läuft und immer nur auf Knien rutscht und immer so, aber dass man ein Leben mit Jesus gemeinsam lebt. Und wenn man mal Sachen falsch gemacht hat, wieder mit Jesus reden. Sagen, bitte vergib mir. Lass es uns nochmal neu versuchen. Er möchte in einer ständigen Verbindung mit uns stehen. Nicht nur sonntagvormittags eine Stunde. Es ist so wie eine tiefe Liebesbeziehung. Er bezeichnet sich ja selbst als Bräutigam und die Gemeinde als Braut. Ich will es anschaulich machen. Wenn man mal wirklich verliebt war, ich denke, das haben wir alle erlebt, wirkliche Liebe. Aber es gibt Tieferes als nur das erste Verliebtsein. Ich meine nicht das erste schnell verfliegende Gefühl, sondern wirklich tief. Wenn man sich wohlfühlt in der Gegenwart des anderen, wenn man gerne mit ihm zusammen ist, wenn man gerne die Meinung des anderen hört, wenn man wissen möchte, was er denkt, was er fühlt, wenn man dem anderen gefallen möchte, wenn man weiß, ich kann mich auf den anderen verlassen und er sich auch auf mich, wenn man das Wohl des anderen im Blick hat, das sind so die Ideale für eine erfüllte Ehe, aber bei Gott ist das noch tiefer. Und er stellt sich seine Beziehung zu uns auch so ähnlich vor. Das höchste Gebot, wird Jesus einmal gefragt, ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus hat seine Liebe zu uns ja allerdeutlichst unter Beweis gestellt. Es soll eine wechselseitige Liebesbeziehung sein, in der aber auch klar ist, dass Jesus der Herr ist. Es ist keine gleichberechtigte Beziehung unter Partnern, das ist es nicht. Wie können wir denn unsere Liebe unter Beweis stellen? Das ist ganz eindeutig in der Schrift geschrieben. Liebe hat immer etwas mit Gehorsam zu tun. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Ich weiß, das will heute nicht jeder mehr so gerne hören. Heute ist von großer Freiheit die Rede. Stellt euch mal vor, Jesus würde wirklich sichtbar mit uns durch den Tag gehen. Er würde sehen, was wir lesen, welche Filme wir gucken, wie wir mit Menschen umgehen. Er sieht unsere Gedanken. Also wenn ich rede nur von mir, wenn ich einen einzigen Arbeitstag prüfe, dann kann ich jeden Tag nur sagen, Jesus, bitte vergib mir und verändere mich. Und der Heilige Geist ist ja in uns drin und wir können Jesus vom Heiligen Geist nicht trennen. Und wenn wir nicht den Geboten gehorchen wollen, dann zieht sich der Heilige Geist zurück. Er mag mit uns keinen bösen Film gucken. Er mag mit uns nicht mit dem Nachbarn streiten. Er mag mit uns keinen Ehebruch betreiben. Er möchte Friede und Freude haben in Gott. Also wir haben Wir haben selber auch einen Einfluss darauf, wie tief unsere Liebe zu Gott ist. Und ich muss es auch mal ganz klar sagen, Taten sprechen lauter als Worte. Die Geschichte des Volkes Israel ist für uns ein mahnendes Beispiel. Und wer sich die Mühe macht und mal weiterliest bei Jeremia 29, was nach diesem Brief kommt, da stehen dann wieder die weniger schönen Sachen, weil sie hören wieder nicht. Und das ist mit der Menschheit leider auch nicht anders. Wir haben diesen Brief von Gott und er lädt uns ein und er hat alles getan. Er hat den Weg frei gemacht, er bietet Versöhnung an. Wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen suchen, dann werden wir ihn finden. Ein geteiltes Herz findet ihn nicht. Gott sagt solche Dinge nicht, weil er uns gängeln will oder einengen. Er möchte uns vor schlimmen Schaden bewahren, weil er uns liebt. Er ist es, der die Trennung der Menschen von ihrem Gott und ihrer himmlischen Heimat wieder heilen möchte. Und wir dürfen dieses von unserem Verstand gar nicht erfassbare Geschenk einfach wie ein Kind annehmen. Und jeder Versuch, es doch irgendwie anders zu machen, wird scheitern, einfach weil Gott es so sagt. Ich weiß, am Ende ist es doch wieder so eine Predigt geworden. Ich bin ganz oft traurig darüber. Wir haben alles bekommen von Gott. Und wir könnten viel, viel glücklicher leben. Wir bereiten uns oft selber ganz viel Kummer zu und bereiten Gott Kummer. Untereinander tun wir das. Lasst uns einfach wie Kinder an ihn glauben, sein Wort annehmen. Und ich freue mich wirklich, dass man auch die guten Dinge dann so annehmen kann. Diese ganze Bibelkritik heutzutage, muss ich erst einen Pastor fragen, ob die Verheißungen auch wahr sind? Nein, ich lese die Bibel und die Bibel ist Gottes Wort. Und das bleibt auch so. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, spricht Jesus. Amen. Ich lade